Der Tag, der alles veränderte. Es war ein ganz normaler Mittwoch im Februar. Bitterkalt, minus 2 Grad Celsius. Ich fror, als ich mich anzog, um mit den Hunden Gassi zu gehen. Im Gegensatz zu meinem Mann war ich kein Morgenmensch und brauchte immer meine 15 bis 30 Minuten, in denen ich eine Art Guten-Morgen-Meditation vollzog. Atemübungen, die mich gut in den Tag starten ließen. Wie sonst auch immer, wollte Thomas an diesem Mittwoch zum Wochenmarkt fahren und frische Eier von glücklichen Hühnern kaufen. Mein Mittwoch war frei, der einzige Tag in der Woche, der mit nur wenigen Terminen gespickt war. Nach dem Füttern der Tiere stand das Hundegassi auf dem Plan. Ich zog meinen Schal und eine Mütze an und verließ mit Kim, einer Hund-Mischlingsdame, sowie Paula, einer Mischung aus Australian Shepherd und Border Collie, das Haus in Richtung Felder und Wiesen. Als wir nach anderthalb Stunden zurückkamen, war es eigentlich zu kalt, um draußen zu misten, aber im Februar standen die Chancen für wärmere Temperaturen schlecht, also machte ich mich daran, diese Arbeit auch noch zu verrichten. Wie das Leben so spielt, schellte das Telefon zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Ich stand gerade bis zu den Knien im Mist. Aus Erfahrung wusste ich, dass ich den Wettlauf gegen den Anrufbeantworter zum Telefon verlieren würde, also machte ich erstmal weiter. Wenn es was Wichtiges wäre, würden mir die Menschen sowieso auf den Anrufbeantworter sprechen oder später erneut anrufen. Als alle Kaninchen und Meerschweinchen wieder schöne, saubere, warme und kuschelige Boxen hatten, war ich froh, mich im Haus ein wenig aufwärmen zu können. Ich musste mich beeilen, da ich gegen 12 mit meiner Freundin Mone zum Essen verabredet war, wie jeden freien Mittwoch. Wir wählten hierfür ein gemütliches Restaurant mit familiärem Flair in einer Gasse der Altstadt, für mich fußläufig zu erreichen. Schnell also noch die Spülmaschine ausräumen und dann läutete erneut das Telefon. Die Nummer meines Arbeitgebers erschien auf dem Display. Nanu? Hatte ich meine Schicht falsch einsortiert? Mich beschlich ein komisches Gefühl. Skeptisch nahm ich den Hörer ab. Hallo? Es meldete sich die Stimme einer Frau. Sie war Mitglied des Betriebsrats meines Arbeitgebers. Sie sagte, dass der Chef meines Mannes vergeblich versucht hätte, mich zu erreichen. Mein Mann hätte einen schweren Arbeitsunfall gehabt und sei auf dem Weg in die Unfallklinik nach Frankfurt. Mit diesem möge ich mich umgehend in Verbindung setzen. Weder an den Namen der Frau noch an den genauen Verlauf des Gesprächs kann ich mich erinnern. Sekundenlang starrte ich die Wand an und dann das Telefon. Gedanken schossen mir durch den Kopf. Was war passiert? Wie schlimm stand es um meinen Mann? Lebte er noch? Klar war, ich musste das Unfallkrankenhaus anrufen. Aber wie? Wo bekam ich die Telefonnummer her? Warum passierte uns schon wieder etwas? Ich musste im Krankenhaus anrufen. Wo genau? Ich versuchte, meine Gedanken zu sortieren. Anrufen. Unfallkrankenhaus. Frankfurt. Der PC war an, also tippte ich Unfallkrankenhaus Frankfurt in das Feld der Suchmaschine und stellte fest, dass es 2 Unfallkrankenhäuser in Frankfurt gab. Welches davon sollte ich anrufen? Mein Kopf hämmerte. Was war passiert? Bitte, lass ihn leben. Ich wählte die erste Nummer der beiden Krankenhäuser und fragte nach meinem Mann. Die Frau am Telefon beruhigte mich und stellte mir routiniert eine Frage nach der anderen. Wir ermittelten, dass ich im richtigen Krankenhaus angerufen hatte. Ja, der ist bei uns hier in der Notaufnahme, aber nein, ich kann Ihnen noch nichts zu seinem Zustand sagen. Er wird gerade untersucht. Bitte kommen Sie vorbei, wir brauchen Ihr Einverständnis für eventuelle Vorgehensweisen oder eine OP. Bringen Sie bitte auch seine Versicherungskarte mit. Sie legte auf. Die Worte Vorgehensweise und OP halten nach. Was sollte das bedeuten? Er schien am Leben zu sein. In meinem Kopf herrschte völliges Chaos. Was sollte ich tun? Die Kinder anrufen, ohne dass ich wusste, was genau passiert war? Weitere Panik durchfuhr mich. Nachher setzten sich die Kinder voller Sorge hinters Steuer und brachten sich damit auch noch in Gefahr. Nein, ich konnte die Kinder jetzt noch nicht anrufen. Ich musste warten, bis sie abends zu Hause waren. Ich brauche ein Auto. Ich konnte aber doch gar nicht fahren. Ich war ewig nicht gefahren. Bis nach Frankfurt traue ich mir die Strecke nicht zu. Ich musste ins Krankenhaus. Was mache ich zuerst? Oh Schreck, Mone wartete vor dem Restaurant. Ich konnte sie nicht anrufen, bekam keinen Ton raus, aber sie stand da und wartete. Ich schrieb ihr eine E-Mail, sie würde sie über ihr Handy lesen. Nur wenige Minuten später klingelte es an der Tür. Mone. Manchmal braucht es keine Worte, um Trost zu spenden und das Gefühl rüberzubringen, dass man da ist, egal was jetzt kommt. Danke, Mone. Wir saßen verhältnismäßig ruhig am Küchentisch. Das Wenige, das ich wusste, erzählte ich ihr. Mone machte den Vorschlag, dass wir zusammen zum Arbeitgeber meines Mannes fahren, um dort das Auto abzuholen. Sie würde vor mir herfahren und den Weg frei machen. Das klang gut. Der Arbeitgeber überreichte mir eine Tüte mit den Sachen meines Mannes, welche sein Kollege von der Baustelle mitgebracht hatte. Was genau passiert war, wusste er auch nicht. Er sei auf dem Dach gestanden, um eine Klimaanlage abzubauen. Mein Mann stand direkt unter dem Dach auf einem Zwischendeck, um die abgebauten Teile entgegenzunehmen. Um die Zwischendecke etwas stabiler zu machen, hatte man Bohlen gelegt. Dennoch war die Zwischendecke durchgebrochen und mein Mann ca. 4 Meter in die Tiefe gestürzt. Zunächst hat das niemand bemerkt, bis der Kollege sich wunderte, wieso mein Mann auf sein Rufen nicht mehr reagierte. Er kletterte runter vom Dach, fand meinen Mann blutend liegen und alarmierte sofort den Notarzt. Als der eintraf, war mein Mann zwar benommen, aber noch ansprechbar. Entsetzen, Angst, Hoffnung, aber auch der Ernst der Lage, ich fühlte alles auf einmal. Man wünschte uns alles Gute, vorsichtig schaute ich in den Müllsack mit den Sachen meines Mannes, nur der Autoschlüssel war jetzt wichtig. Mit Mone suchte ich den Wagen auf dem großen Parkplatz vor dem Gebäude, ein weißer alter Opel, einst ein Feuerwehrfahrzeug, und als wir es aufschlossen, sahen wir sofort die Packung mit den Eiern von den glücklichen Hühnern. Zu Hause angekommen, machte ich Mone und mir erstmal einen Kaffee. Durchatmen. Erste Hürde geschafft. Sie rief ihre Schwiegermutter an und bat sie, die Kinder zu übernehmen, damit sie bei mir bleiben konnte. Nochmal, danke, Mone. Wieder fragte ich mich, sollte ich meine Kinder anrufen, jetzt schon? Magdalena kann ich heute Abend anrufen, aber Sebastian muss ich jetzt informieren. Mone sprach mir aus der Seele, er müsse sich sowieso ins Auto setzen und fahren, Baden-Württemberg war nicht gerade nebenan. Du rufst ihn jetzt an und dann fahre ich dich ins Krankenhaus. Okay. Ich nahm meine ganze Kraft zusammen und rief ihn an. Er informierte seinen Arbeitgeber und trat umgehend den Heimweg an. 3,5 Stunden würde er brauchen und die Unruhe in mir stieg noch mehr. Mone und ich fuhren zum Krankenhaus in Frankfurt. Ich betete still, immer und immer wieder. An der Rezeption im Krankenhaus zeigte man uns den Weg zur Patientenaufnahme, in der ich dann all die Formalitäten ausfüllen sollte. Über den Zustand meines Mannes konnte noch immer keine Auskunft erteilt werden. Ich ging den Gang entlang und all die Gedanken überschlugen sich wieder in meinem Kopf. Der Fragebogen stellte mich vor eine Herausforderung. Hatte mein Mann Allergien? Es ging um die Narkose und um die Medikamente, die eventuell verschrieben werden sollen. Staubsaugerallergie, schrieb ich in das leere Feld. Wie bitte? Staubsaugerallergie? Das hat er tatsächlich immer von sich behauptet, aber als Witz, weil er keine Lust hatte, den Staubsauger zu betätigen. Dieser Moment macht deutlich, wie zerstreut ich innerlich war. Auch die Einwilligung zu einer OP musste ich unterschreiben, was ich tat, ohne tatsächlich alles verstanden zu haben. Ich funktionierte einfach nur, hatte keine Kraft, die einzelnen Paragraphen und Zeilen kritisch zu hinterfragen. Dann erklärte man uns den Weg zur Intensivstation. Diesen Weg werde ich nie vergessen. Ich bin ihn unzählige Male gelaufen, immer leise, immer betend, er möge das alles überleben und gesund werden. Mone wich die ganze Zeit nicht von meiner Seite. An der Tür der Intensivstation wurde die Anspannung unerträglich. Die Zeit schien nicht enden zu wollen. Dann öffnete jemand die Türe. Wir wurden in einen kleinen stickigen Raum geleitet, grau in der Farbe, in dem es einen Tisch und ein paar Stühle gab, einen Bilderrahmen mit der Hausordnung und vor dem kleinen Fenster ein Baugerüst. Ich habe mindestens genauso viel Zeit mit Warten in diesem winzigen Raum verbracht wie am Bett meines Mannes, doch an diesem Tag durfte ich ihn nicht mehr sehen. Als endlich der Arzt kam, sprach er von schwersten lebensbedrohlichen Kopfverletzungen auf beiden Seiten, Hirnblutungen, die operativ versorgt werden mussten. Man müsse abwarten, wie sich der Hirndruck entwickelte. Weiterhin gab es Lungenverletzungen und Serienrippenfrakturen. Mein Mann sei noch im OP, die Lage sehr ernst. Man wisse nicht, ob er den Sturz überleben werde und wenn, mit welchen langfristigen Folgen und möglichen Schäden. Erneut musste ich Formulare ausfüllen und der Arzt gab mir die Empfehlung, nach Hause zu fahren. Heute könne ich nichts mehr tun, stattdessen solle ich am nächsten Tag wiederkommen. Mone brachte mich nach Hause und blieb. Mein Gefühl sagte mir vom ersten Moment des Anrufes, dass die Lage ernst war. Doch jetzt war es amtlich und die große Frage stand im Raum: Würde ich meinen Mann jemals lebend wiedersehen?